Wenn ein guter Held nach einer erfüllten Mission in seine Heimat zurückkehrt, wird er meistens festlich empfangen und wirklich ausgiebig gefeiert. Diesen Brauch finden wir in der Bibel, im Alten Testament, und zwar an mehreren Stellen. Die Himmelfahrt Jesu Christi ist so ein Moment. Jesus hat hier auf Erden alles gegeben. Und er hat seine irdische Mission vollkommen und ganz abgeschlossen. Und nun kehrt er zurück zu seinem Vater. Und es ist nicht nur eine Heimkehr für ihn, sondern er kommt auch zurück in seinen Status, den er hatte, bevor der Grund dieser Welt gelegt wurde und bevor er in diese Welt gekommen ist, um die Mission anzutreten. Es ist eine besondere Rückkehr, die wir heute zur Himmelfahrt feiern. Aber in der Bibel lese ich von keiner Feier im Himmel zu Ehren der Heimkehr von Jesus Christus. Dafür lesen wir aber von einem Hochzeitsmahl des Lammes, das noch in der Zukunft stattfinden wird und zu dem du und ich, wir Menschen, die Christus vertrauen, eingeladen sind. Und mir drängt sich der Gedanke auf, dass Jesus seinen Triumph von damals mit dir und mit mir feiern möchte. Erst dann wird er gefeiert als Held, ganz offensichtlich vor der ganzen Welt. Die Himmelfahrt Christi wird uns nur sehr sparsam und knapp in der Bibel beschrieben. Einiges wurde schon vorgelesen und ich lese aus dem Lukas-Evangelium, was heute auch schon vorgelesen wurde, Kapitel 24, Verse 50 bis 53. Er, also Jesus, führte sie hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Dieser kurze Bericht klingt für uns Christen gewöhnlich, vertraut und nachvollziehbar. Und das kann dazu führen, dass wir das Geschehen und dieses Ereignis an sich nicht mehr so richtig betrachten. Das birgt die Gefahr, dass uns einige Details verloren gehen, Details, die wichtig sind. Und es kann dazu führen, dass wir wichtige Zusammenhänge, die dieses Ereignis in sich trägt, nicht mehr erkennen. Und was noch schlimmer ist, wenn wir heute sagen, was hat denn die Himmelfahrt Jesu Christi mit mir zu tun? Was habe ich davon? Also haben wir heute den Anlass, genauer hinzuschauen. Und wir wollen als erstes das Ereignis selbst gemeinsam anschauen. Und es ist ja so, dass es Brauch war bei Jesus und seinen Jüngern, dass sie ein Plätzchen aufgesucht haben, außerhalb der Stadt, und sich wohl gemütlich gemacht haben und dann Gespräche geführt haben, Gemeinschaft hatten. Die Jünger durften Fragen stellen, Jesus antwortete. Da wären wir doch alle gerne dabei, oder? Aber diesmal ist das anders. Ohne sich gemütlich einzurichten oder bevor die Jünger sich noch gemütlich anrichten könnten, fängt Jesus an, sie mit gehobenen Händen zu segnen. Und währenddem er sie segnet, kommt es dazu, dass er immer höher, dass er abhebt vom Boden und dann gen Himmel auffährt. Hier wird von keinem Naturphänomen berichtet. Es ist kein Wind, der ihn getragen hat. Es ist auch kein Gefährt, das ihn getragen hat, dem Himmel entgegen. Aber er ist dann zusehends in den Himmel gegangen oder gefahren, bis die Jünger ihn aus den Augen verloren haben. Aber sie konnten ihre Augen nicht so schnell vom Himmel abwenden. Und so standen die wohl noch eine Weile da und schauten in den Himmel. So lief dieser Abschied. Bis dann zwei Männer in weißen Gewändern sie aus dieser Schockstarre oder aus dieser Nachdenklichkeit rausgeholt haben. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 10 bis 11 lesen wir: Und als sie nach ihm sahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Es lief also einiges an diesem Tag für die Jünger anders als sonst. Ja, erst einmal der besondere Abschied, wo sie eine Ahnung haben könnten, das ist jetzt für länger oder vielleicht für immer. Seine Himmelfahrt, danach diese zwei Männer, die aus dem Nichts da standen in weißen Gewändern. Ganz eindeutig konnte man sie zu den Himmelsdienern oder Bewohnern einordnen mit ihrer Botschaft, mit der sie eigentlich Hoffnung machen wollten. Aber statt verwirrt und traurig reagieren die Jünger auf das Erlebte mit Anbetung und großer Freude, wie das schon erwähnt wurde. Als wäre die Welt komplett in Ordnung. Oder als wäre die Lösung ihrer vielen Probleme da. Was ist der Grund dafür, für diese Reaktion? Nun, ich denke, einer der Gründe dafür ist sicher die Tatsache, dass die Jünger mittlerweile Jesus schon besser kannten. Sie kannten ihren Herrn und ihr Vertrauen zu ihm muss in dieser Zeit nach seiner Auferstehung schon gewachsen sein. Er hat den Tod überwunden. Er hat kein einziges Versprechen gebrochen, was er ihnen gegeben hat. Er war mit ihnen. Er hat sie belehrt. Er hat sie ermahnt. Also diese Zeit, in der Herr Jesus seine Jünger getroffen hat und mit ihnen Gemeinschaft hatte dazu geführt, dass ihr Vertrauen zu ihm fester wurde. Und das ist ein wichtiger Faktor, denke ich, dass sie in dieser Situation ruhig geblieben. Außerdem hat Jesus über diesen Abschied mit ihnen gesprochen. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 28 sagte Jesus: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sie waren also vorgewarnt und vielleicht, ja, ich denke mal, vollkommen konnten sie ihn nicht verstehen. Aber sie waren schon mal vorgewarnt. Und ein weiterer Grund für die Reaktion der Jünger könnte die Tatsache sein, dass Jesus unmittelbar vor dem Abschied sie mit außerordentlich starken Worten auf diese Zukunft vorbereitet hat. In Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen wir: Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und jetzt das Wichtigste: für die Jünger vielleicht in diesem Augenblick: und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis der Weltende. Diese Worte, diese Zeit und dieses Vertrauen zu ihrem Meister Jesus Christus haben die Jünger an diesem Tag nicht verzweifeln lassen, sondern in die Anbetung geführt und mit großer Freude erfüllt. Und die Jünger haben sich nach diesem Abschied nicht in einem Versteck zurückgezogen, sondern sie gingen in das Herz der Stadt Jerusalem, in den Tempel und haben dort Gott gelobt und gepriesen. Liebe Geschwister, auch wir erleben manchmal die Führung Gottes in unserem Leben und sonst auch in unserem Schicksal schwere Zeiten. Ob es jetzt ein Abschied ist von einem lieben Menschen oder eine schwere Diagnose oder Situationen, die unser Herz brechen, wo wir nichts für können. Was kann uns in solchen Situationen den Halt geben? Was kann uns davor bewahren, in Traurigkeit zu verfallen? Was kann uns davor bewahren, verzweifelt zu werden? Ich denke, das sind genau diese Dinge. Auch bei uns kann das Vertrauen zu Jesus Christus, unserem Herrn, und die Kraft seiner Worte, die wir uns immer wieder sagen lassen dürfen, dasselbe bewirken. Und auch wir können mitten im Leid neuen Mut fassen und durch seine Kraft fähig sein, ihn anzubeten und jeden Tag neu Freude zu finden und Gott zu verherrlichen und ihm zu folgen. Soweit zum Geschehen dieser Himmelfahrt Jesu Christi. Ich habe mich aber auch gefragt, was bedeutet die Himmelfahrt Jesu Christi für ihn, für Jesus Christus selber? Und ganz eng damit zusammengeknüpft ist die Frage, was bedeutet die Himmelfahrt Jesu für dich und für mich, für uns heute, 2000 Jahre später? Nun, Jesus, er hat diese Mission damals, die irdische Mission, freiwillig und aus Liebe übernommen. Er wollte für dich und für mich eine ewige Erlösung erwirken. Darüber lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 5 bis 7. Hier wird eigentlich der Psalm 40 zitiert, Verse 7 und 9. Jesus sagte hier gewandt zu seinem Vater: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. Es geht hier um die Menschwerdung Jesu Christi, die damals noch in der Zukunft lag. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Jesus Christus hat deine und meine Not gesehen. Und er hat diese Mission freiwillig und ganz bewusst auf sich genommen und den Schritt getan. Und er kam in dieser Welt. Aber es war für ihn ein unfassbarer Abstieg. Bevor er das tat, war er in göttlicher Gestalt, wie wir in Philipperbrief lesen, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Das ist das, was wir heute gedenken werden als Gemeinde. Zwischen seiner göttlichen Gestalt und der Menschwerdung selbst lagen schon wirklich Welten. Das können wir nicht nachvollziehen. Aber es muss gewaltig sein, ein gewaltiger Abstieg. Jesus hat es bewusst auf sich genommen. Danach kam die Jahre seines öffentlichen Handelns und Dienens und kurz darauf auch die Verhaftung und zum Schluss dann die erniedrigende und schmerzliche Folter und sein Tod am Kreuz. Und 3 Tage später die Auferstehung. Das ist kurz so der Überflug über das, was Jesus hier auf der Erde erlebt hatte. Und all das hat Jesus mit der Himmelfahrt hinter sich gelassen. Das war jetzt Vergangenheit. Er konnte loslassen und ist aufgefahren in den Himmel. Doch er hat, glaube ich, schon etwas mitgenommen in den Himmel. Und zwar die Wundmäler an seinen Händen und Füßen. Ansonsten war das ein atemberaubender Aufstieg von der niedrigsten Position in diesem Universum, wo er die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hatte, wo der Vater sich von ihm abgewandt hat, von dieser Position in die höchste Position in diesem Universum. Das war für Jesus die Himmelfahrt, das Ende seiner Erniedrigung und das Entgegennehmen seiner Vollmächte, seiner göttlichen Vollmächte. Der Schöpfer, der in diese Welt gekommen ist und vom Geschöpf geschlagen wurde, schwer zugerichtet und getötet wurde, er ist jetzt wieder zurück beim Vater in dem Himmel. Können wir das annähernd nachvollziehen? Es war ein atemberaubender Aufstieg. Das so nur ganz kurz zu Jesus, was es für ihn so bedeuten könnte. Und dazu lese ich aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 9 bis 11, die auch darüber sprechen: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus Christus hat jetzt nach der Himmelfahrt also alle Macht dieser Welt wieder ganz in seinen Händen. Und er ist zur Schlüsselperson geworden für alle Ewigkeit. An ihm kommt keiner in diesem Universum vorbei. Doch auch in dieser Position bleibt er für dich und für mich tätig. Und jetzt denken wir darüber nach, was du und ich heute und in alle Ewigkeit davon haben, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Als erstes, er sendet uns den Heiligen Geist in unsere Herzen und in die Mitte der Gemeinde. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 7 lesen wir: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Also war das die Bedingung. Wenn Jesus Christus nicht gen Himmel fahren würde, würde der Heilige Geist nicht auf diese Welt kommen. Und ohne den Heiligen Geist hätten wir alle überhaupt gar keine Chance zu sehen, wie falsch wir in unserem sündigen Wesen und Leben liegen. Nur durch die Erleuchtung durch den Heiligen Geist sind wir imstande zu sehen, dass wir verlorene Sünder sind. Das macht der Heilige Geist. Das ist nicht unsere Schlauheit und nicht die Schlauheit der Prediger, die uns diese Tatsachen vor die Augen halten. Sondern der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Und er lässt uns damit natürlich nicht allein, sondern er kommt in diesem Augenblick mit dem Angebot der Gnade Jesu Christi zu uns und hält uns seine Hand entgegen und möchte uns helfen. Das ist eine Tatsache, von der wir alle, die wir heute gläubig sind, profitiert haben und jeden Tag profitieren, denn wir brauchen jeden Tag Korrektur. Und ich bin mir sicher, dass auch heute in dieser Versammlung werden unter uns Leute sein, die durch den Heiligen Geist darauf aufmerksam gemacht werden oder auf andere Dinge. Und natürlich entscheiden wir immer noch. Das ist das Erstaunliche. Gott lässt uns entscheiden, ob wir diesem seinen Mahnen, dieser seine Einsicht, die er uns gibt, folgen und Konsequenzen daraus ziehen und nach seiner Hilfe uns ausstrecken oder nicht. Aber ich möchte dir Mut zusprechen. Wenn Gott dich heute anspricht, dann darfst du dich darauf vollkommen einlassen. Er wird dich nicht betrügen, er wird dich erretten. Und das ist zum Beispiel das erste Große, was wir persönlich heute davon haben, dass Jesus Christus in den Himmel gegangen ist. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Er hat dieses Versprechen eingehalten. Ein weiterer Vorteil, ein weiteres Profit für uns heute aus der Himmelfahrt Christi ist, Jesus Christus bereitet uns im Himmel die Wohnungen vor. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Wir wissen nicht, wie dieses Zubereiten der Stätte für dich und mich in der Ewigkeit aussieht. Wir wissen nicht, was Jesus dort genau meint. Aber eins dürfen wir 100% sicher sein. Das, was er uns dort vorbereitet, wird alle unsere Vorstellungen übertreffen. Bei weitem. Deswegen, ich finde es schon gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Aber wir können sowieso es nicht im geringsten erfassen, was er uns dort vorbereitet. Und das ist auf jeden Fall eine Verheißung für dich und für mich, dass Gott bei sich in seiner unmittelbaren Gegenwart für uns Wohnungen bereithält. Jesus bereitet uns dort die Wohnungen vor. Und das ist genau das, was du und ich brauchen. Denn keiner von uns bleibt in dieser Welt. Keiner wird für alle Ewigkeit hier auf dieser Welt bleiben. Wir alle müssen gehen. Und eines Tages eine Wohnung vorbereitet zu haben, bei Gott, ist das nicht das Schönste dieser Welt? Ist das nicht das größte Glück? Jesus hat das übernommen. Und zwar nachdem er in den Himmel gefahren ist. Also du und ich, wir profitieren unfassbar von der Himmelfahrt Jesu Christi. Die Frage ist natürlich, glaubst du das? Lässt du dich darauf ein? Gebrauchst du diesen Dienst, diesen Service von Jesus Christus, diesen Wohnungsservice? Bist du dir sicher, dass du bei ihm sein wirst? Heute hast du die Möglichkeit, es zu ändern, wenn du unsicher bist und dich nach ihm ausstrecken. Er wird dich annehmen. Ein weiterer Dienst, den Jesus getan hat, nachdem er zum Himmel aufgefahren ist, zu seinem Vater, Jesus Christus sorgt für uns als Gemeinde, als Haupt der Gemeinde. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 18 lesen wir, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste ist. Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Das ist die Stärke der Gemeinde. Das ist die Ursache dafür, dass keine Macht dieser Welt die Gemeinde jemals brechen wird, jemals überwinden wird. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und es ist nicht einfach seine Autorität, die wichtig ist für uns, sondern auch seine Fürsorge. Er als Haupt sorgt für uns als Gemeinde. Er versorgt uns. Er lässt uns nicht allein, niemals. Er lässt dich persönlich niemals allein. Er lässt seine Gemeinde nicht allein. Er wird uns mit allem, was wir nötig haben, versorgen. Er ist unser Haupt. Wir dürfen unter ihm, unter seinem Namen, der über uns genannt ist, leben. Er ist unser Haupt. Es ist viel besser, unter dem Namen Jesu Christi zu stehen, als unter verschiedenen, sämtlichen Namen der Philosophen oder Machthaber dieser Welt. Wenn man sich den Philosophien oder Machthabern dieser Welt ausliefert, wird man eh zum Spielball dieser Mächte. Und du weißt nicht, welches Spiel sie mit dir spielen. Wir wissen oft nicht im geringsten, welches Spiel die Mächte dieser Welt mit uns vorhaben. Aber unter dem Namen Jesu Christi zu stehen, unter diesem Haupt, da kannst du 100% sicher sein. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit dir, dass er uns gibt Zukunft und Hoffnung. Lässt du dich auf diesen Herrn heute ein? Die Einladung steht mit der Himmelfahrt. Lass dich zu ihm einladen. Stelle dich unter seine segnende Hände. Stelle dich unter dieses Haupt. Stelle dich unter diesen Namen, der über allen Namen genannt ist, der niemals verändert wird und vor dem sich sowieso jedes Knie beugen wird. Nur du darfst das heute rechtzeitig tun und du wirst begnadigt. Eines Tages werden seine Feinde vor ihm niederknien und ihn auch bekennen als den Herrn. Aber es wird keine Gnade geben, keine Möglichkeiten mehr zur Errettung. Nutzt du die Zeit, die Gnadenzeit heute? Ich lade dich ganz herzlich und im Namen Jesu Christi und im Namen der Gemeinde dazu ein. Ein weiterer Dienst, der unfassbar wichtig für dich und für mich ist, den Jesus nach seiner Himmelfahrt aufgenommen hat im Himmel, ist, er vertritt uns vor Gott. Das ist ein Rechtsbeistand. In Römerbrief Kapitel 8, Vers 34 heißt es, wer will uns verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, dass er auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wir Kinder Gottes, wir Heilige, wie uns das Wort Gottes zu 100% richtig juristisch nennt, wir brauchen den juristischen Beistand vor Gott jeden Tag und jeden Augenblick unseres Lebens. Wie oft verfehlen wir uns hier? Wie oft tun wir genau das Verkehrte zu dem Willen Gottes? Der Willen Gottes ist so, aber wir entscheiden uns aus irgendwelchen Zwängen und Gründen anders. Und der Verkläger der Brüder, der Feind, würde uns schon lange in Grund und Boden verklagen, wenn nicht Christus zu Rechten Gottes uns vertreten würde und seine Wunden zeigen würde, mit denen er vollkommen für dich und für mich bezahlt hat. Er vertritt uns vor Gott jeden Augenblick, jeden Tag unseres Lebens. Glaubst du das? Es ist nämlich sehr wichtig, das zu wissen und zu glauben, denn unsere Sünden verklagen uns manchmal auf eine schreckliche Art und Weise. Und der Feind nutzt das. Er kommt und sagt, du willst Christ sein, nachdem wir gesündigt haben oder in unserem Herzen erkaltet sind in unserer Liebe zu ihm. Er kommt und sagt, du willst Christ sein? Lass das, du bist eine Schande für Christus. In vielem hätte er vielleicht recht. Aber Jesus Christus steht da und vertritt dich und mich. Und sagt, du bist mein geliebtes Kind, das ich niemals aufgeben werde. Für dich habe ich alles gegeben. Und mein Opfer für dich steht heute zu 100% für dich. Und es zieht und es wirkt und es holt dich heim. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist, Jesus Christus kommt wieder. Die Himmelfahrt wirft einen Schatten auf die Wiederkunft Jesu Christi in diese Welt, um dich und mich und die Gemeinde zu sich zu holen. Wie wir das auch gelesen haben, was die Männer gesagt haben. Er wird so kommen, wie er gegangen ist. Das ist der krönende Abschluss dieser Weltgeschichte. Nicht das Schlimme, was die Menschen sich gegenseitig antun, zunehmend, auch in unserer Gegenwart. Nicht das, was der Feind vorhat, ein Theater hier zu veranstalten, sondern unser Szenario, das, worauf wir entgegenfiebern, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 3 lesen wir, und wenn ich hingehe, sagt Jesus, wenn ich hingehe, die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Dieser Augenblick, um den es hier geht, Das ist der Augenblick, auf den eigentlich unser ganzes Leben hinfiebern sollte und ausgerichtet sein sollte. Es gibt vielleicht schöne Ereignisse in der Zukunft, auf die wir hinfiebern, aber nichts wird sich jemals vergleichen mit diesem Augenblick, wenn wir Jesus wiedersehen werden. Wenn er wiederkommt in all seiner Macht und in seiner Liebe und Barmherzigkeit zu denen, die ihn angenommen haben. Aber das wird zur gleichen Zeit auch ein Schreckensmoment sein. Eine Schreckensewigkeit, muss ich sagen, für diejenigen, die ihn hier in dieser Welt nicht angenommen haben, die verneint haben und die angezweifelt haben, die dem Zweifel mehr in ihrem Leben Platz gegeben haben als dem Glauben. Es wird für sie ein schrecklicher Moment sein. Darüber möchte ich nicht allzu viel sprechen, aber ganz zu verschweigen, das geht auch nicht. Denn du und ich, wir sind heute neu gefragt, unser Leben komplett unter die Herrschaft Jesu Christi zu stellen. Unter die Herrschaft dieses Herrn, der in dieser Welt alles gegeben hat. Unter die Herrschaft dieses Helden, der das Werk der Erlösung vollkommen vollbracht hat. Und dann zum Vater zurückgekehrt ist und dort beim Vater auf dich und auf mich wartet. Wo er seinen Triumph mit uns teilen möchte. Ein Fest, das alle unsere Vorstellungen übersteigend wird. Himmelfahrt wirft das Licht auf diesen herrlichen Moment. Bist du dabei? Auf welcher Seite bist du dabei? Bist du bereit auf diesen Moment? Fieberst du darauf auf diesen Moment hin? Oder bist du in dieser Welt ganz zufrieden? Oder gibt es Dinge, die dir Angst machen und du so merken kannst, dass du nicht bereit bist? Liebe Geschwister, lass uns heute zur Himmelfahrt neu zu Jesus hinschauen. Lass uns neu seine Dienste in Anspruch nehmen. Lass uns neu durch ihn, durch seinen Geist, getrost, froh werden und ihn anbeten. Gott segne uns dabei. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen.